Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und zusammen erbisch beim FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
Weil Sprache vielleicht unser eins der grundsätzlichsten Kommunikationsmittel ist, die wir haben. Die Tatsache, dass Sprachen verboten werden können, die man eigentlich gut spricht, ich sage jetzt mal zugunsten von einer Sprache, die man noch nicht kann, die man aber lernen muss und die man gut können muss, um an einer Gesellschaft teilhaben zu können. Das hat mich wirklich bewegt. Meine Hutmacher-Biografie und meine jetzt Linguistin-Biografie, die gehören schon auch zusammen.
Mein Name ist Max und meiner Witte von Haut ist Constanze Weth. Und das Episode ist ganz besonders, weil mir für die erste Kehr überhaupt nicht an den Labor gehen oder uns mit einem Algorithmus beschäftigen. Nee, heute dreht sich alles rund um den Spruch. Oder besser gesagt, Linguistik. Aber wie erklärt ihr seinen Kollegen eigentlich, dass er sich gerne 40 Stunden die Woche mit Grammatikregeln auseinandersetzt?
Also wenn ich meine Gesprächsthemen anfangen würde unter Freunden, ich mag Grammatik und Orthographie, bin ich nicht ganz sicher, ob alle mitgehen würden. Aber wenn es darum geht, dass ich mich dafür interessiere, wie Kinder lesen und schreiben lernen und wie das passiert in Luxemburg auf Deutsch und auf Französisch mit einem Background der Kinder, der sehr viel mehrsprachiger ist als das, finden die meisten Leute das wirklich interessant. Und wenn ich dann sage, warum ich mich seit Jahren mit Großschreibung von Nomen im Deutschen und Pluralmarkierung im Französischen beschäftige, und dass bestimmte Trainings funktionieren, bestimmte Sachen nicht funktionieren und mir dann aber zeigen, neue Fragen aufzeigen, wie ich nachjustieren kann. Das finden, glaube ich, die meisten schon so interessant, dass sie mir auf jeden Fall zuhören, ja.
Und die Umlaute haben mir bekanntlicherweise 26 Buchstaben im Alphabet. An einem deutschen Duden stehen rund 141.000 Wörter mit einer Erklärung. Aber das sind natürlich bei weitem nicht alle gut Wörter, die gehen. Weil insgesamt zählt den Dude-Kochbus, also quasi Datenbank vom Duden, über 18 Millionen unterschiedliche Wörter. Schon als Reminder, eine Seite bei ihr am Word zählt ungefähr 500 Wörter. Es gibt also genug zu forschen, aber war das eigentlich so faszinierend und der Spruch? Für was zählt denn so schlo? So, ich studiere lo Sprachen.
Weil Sprache vielleicht unser eins der grundsätzlichsten Kommunikationsmittel ist, die wir haben. Wir sprechen natürlich auch mit Körpersprache und mit allen möglichen anderen, mit Gestik und solchen Sachen. Aber Sprache, und es ist egal, ob das gesprochene Sprache ist, geschriebene Sprache oder auch die Zeichensprache in Bezug auf die Gehörlose verwenden. Auch das sind Sprachsysteme, die, wenn wir sprechen lernen, uns dabei eine Begrifflichkeit von der Welt vermitteln. Und das ist beim Sprachenlernen einfach super interessant. Und bei der geschriebenen Sprache nochmal speziell, weil Vygotsky hat mal gesagt, die Schrift sei die Algebra der Sprache, die Sprache wirklich deutlich macht in Bezug auf ein Zeichensystem, mit dem wir die Welt, die uns umgibt, anders begreifbar werden lassen können durch Begrifflichkeiten.
Und wie kommt es, dass du dich entschieden hast, dich so sehr für einerseits für Linguistik zu interessieren, aber tatsächlich auch mit dem Spezialgebiet für Kinder, also quasi im frühen Stadion, die alphabetisiert werden. Was war da der Trigger-Moment, wo du gesagt hast, das will ich jetzt unbedingt machen, in die Richtung geht's für mich?
Das ist, glaube ich, meine eigene Sprachbiografie. Ich war nicht so gut in der Schule. Also ich habe gerade in der Grundschule habe ich große Probleme gehabt, lesen und schreiben zu lernen. Und ich bin als Kind sehr viel umgezogen. Das heißt, ich habe viel mit verschiedenen Varietäten des Deutschen, aber auch Französisch und Deutsch zu tun gehabt. Und als Kind war ich gefordert, das alles schnell zu lernen. Und das hat halt nicht geklappt. Also ich hatte Schwierigkeiten in der Grundschule. Und dann in meinem Studium, also ich bin durch die Schule gekommen, ich habe studiert und während meines Studiums habe ich mich mit Sprachpolitik angefangen zu beschäftigen. Erstmal in Frankreich und gelernt, dass viele Menschen schon seit Jahrhunderten bestimmte Sprachverbote haben. Das heißt, dass sie bestimmte Sprachen, ihre Eltern, ihre Erstsprache nicht mehr sprechen dürfen. Zum Beispiel Okzitanisch, eine Sprache, die in Südfrankreich gesprochen wurde und wo oder bretonisch oder korsisch, also die Sprachen, die es in Frankreich gibt, die Sprachregionen waren, die wirklich andere Sprachen sind als das Französische. Und in der französischen Geschichte, eigentlich seit der Französischen Revolution, gab es bestimmte Mechanismen, um diese Sprachen zu verbieten. Dadurch, dass sie alle Französisch lernen sollten und die Sprachverbote in der Schule einfach oder wirkliche Schamverbote auch einfach eins der Mittel gewesen ist. Und dieses Arbeiten und Lernen über die Tatsache, dass Sprachen verboten werden können, die man eigentlich gut spricht, ich sage jetzt mal zugunsten von einer Sprache, die man noch nicht kann, die man aber lernen muss und die man gut können muss, um an einer Gesellschaft teilhaben zu können, das hat mich wirklich bewegt. Und das ist eine Geschichte, die es in europäischen Ländern die ganze Zeit gibt. Und nicht erst seit kurzem, sondern die gibt es einfach. Das ist einfach Teil der verschiedenen Nationalgeschichten. Und es ist eine Geschichte, die auch was mit Schrifterwerb zu tun hat, dadurch, dass das Schreibenlernen eben die Sprache ist, die die stärkste normative Größe ist, könnte man sagen, in der Fehler am stärksten markiert sind und am stärksten markiert werden und in denen ein ganz bestimmtes Lernen über Sprache nochmal weiter funktioniert. Und das hat mich interessiert.
Und wie forscht man Sprache? Also klar, man muss sehr viel lesen und sehr viel zuhören, aber es ist ja nicht so, dass man Experimente macht.
Also Sprache kann man ganz unterschiedlich erforschen. Und ich mache das auf drei verschiedenen Weisen, tatsächlich auch über Experimente. Das erste, ich bin von Haus aus Linguistin. Das heißt, ich habe gelernt, wie man Sprache beschreiben kann, was Wörter sind, was Sätze sind, wie bestimmte grammatische Dinge funktionieren. Und seit ich in Luxemburg bin, seit 10 Jahren, beschäftige ich mich damit, wie Kinder in Luxemburg lesen und schreiben lernen. Und das mache ich tatsächlich anhand von psycholinguistischen Experimenten und an zwei ganz kleinen linguistischen Markern, nenne ich die jetzt mal. Nämlich im Deutschen ist das die Großschreibung von Nomen, wo ich gucken möchte, schreiben Kinder Nomen groß, und Nomen kann dann sowas sein wie Stuhl, Buch, Tisch. Es kann auch sowas sein wie Angst, Freude. Es kann aber auch sowas sein wie Rennen, Schwimmen, Singen. Also Verben, die eigentlich in bestimmten Kontexten groß geschrieben werden, weil sie Teil von Nomen sind. Und wenn Kinder oder auch Erwachsene regelhaft Nomen groß schreiben, dann ist es ein Indiz dafür, dass sie die grammatische Struktur von Nominalphrasen erfasst haben. Und wir haben in unseren Studien, Trainings gemacht, indem wir den Kindern, Fünftklässlern und Viertklässlern, ein kurzes Training geben, wie man das lernen kann, wie man das erfassen kann. Wir machen vor dem Training Tests, wir machen nach dem Training Tests und noch ein paar Wochen später Tests, und dann gucken wir, ob das behalten worden ist, das, was wir trainiert haben. Das sind also schon Experimente. Und genauso im Französischen arbeiten wir zur Pluralmarkierung. Also, dass ich, wenn ich einen Satz habe wie Le petit chat mange, und den ins Plural setze, les petits chats mangent, habe ich eben mehrere Katzen, aber ich muss trotzdem auch an das Adjektiv und an das Verb Pluralendungen setzen, und ich höre dem Satz le petit chat mange, les petits chats mangent, keinen Unterschied an, außer den Artikel, den man eben wahrnimmt im Gesprochenen. Aber in der geschriebenen französischen Sprache ist die Besonderheit, dass es so viele Merkmale gibt, die einfach nur grammatisch erklärt werden können. Und das Schöne ist, dass die Experimente auch meistens erfolgreich sind.
Constanze fokussiert sich im Moment viel auf Forschung mit Kindern aus den Lützebüscher Primärschulen, die gerade sowohl Deutsch wie auch Französisch lehren. Dabei geht es hauptsächlich um Situationen, die beim Lesen klar versteht, mit denen beim Schwätzen gut keine Rolle spielen. Zum Beispiel Groß-Kleinschreibung. Beim Satz «Die Kuh ist schön» also beim Schwätzen egal, welche Buchstabe ich groß geschrieben hat oder welche nicht. Wie das Betonung jemand nämlich bleibt. Am Schriftlichen kann es häufig aber sehr -2 für die falsch Groß-Kleinschreibung gehen. Aber komm, wir bleiben mal fort von der Schulbank, aber wir sind bei Michel-Platz, nämlich in Portugal. Dort Constanze nämlich letztes Jahr ihr Sabbatical gemacht. Aber für was eigentlich?
Also Professoren an der Uni Luxemburg haben das Glück, dass sie alle 7 Jahre ein halbes Jahr einen Congé scientifique machen dürfen. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, das zu machen. Und dadurch, dass Portugiesisch mich sehr umgibt in Luxemburg und ich romanische Sprachen auch ansonsten schon spreche, habe ich gedacht, ich möchte gern Portugiesisch besser lernen, unter anderem auch, um im Schriftspracherwerb von den Schülerinnen, die mit portugiesisch-lusophonen Hintergründen in den Klassen sitzen, besser zu verstehen, was deren Schwierigkeiten sind. Und auch besser zu verstehen, was könnten Schwierigkeiten sein zwischen Portugiesisch und Französisch. Also nicht nur in Bezug auf das Deutsche. Ja, und das war eigentlich, das war das. Und dann hatte ich die Möglichkeit, an sowohl Portugiesisch zu lernen, das kleine Forschungsprojekt zu machen und an einer tollen Uni zu sein, in der Psychologie in Porto.
Konntest du auch abschalten? Konntest du alles besichtigen? Oder war es dann irgendwie doch irgendwie, dass du sofort ins alte Muster gefallen bist und dich Hals über Kopf, ich will nicht sagen überfordert hast, aber sagen wir so, einen guten Teil des Tages hinter Büchern verbracht hast?
Also es war tatsächlich kein Besichtigungsurlaub oder es war kein Urlaub, sondern ich habe in der Zeit Urlaub genommen. Aber ich habe tatsächlich gearbeitet, aber natürlich war es anders. Es ist was anderes, die Institution, in der man arbeitet, hier die Uni Luxemburg, mal zu verlassen, um woanders Gast zu sein und die neue Eindrücke zu haben, neue Menschen kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen, wirklich viel Portugiesisch zu lernen und auch zu merken, dass das Fortschritte macht und dass das einfach Spaß macht, plötzlich auch Portugiesisch zu sprechen in Portugal. Ja, das ist eine schwierige Frage für mich in Bezug auf das, die Ferien machen. Ich kann Ferien machen, aber der Aufenthalt in Portugal war für mich wirklich, um was Neues zu lernen.
Das heißt, du hast jetzt kein Problem damit, wenn es jetzt heißt, so Constanze, morgen Urlaub, 4 Tage, es geht in die Berge, dass du dann 4 Tage lang absolut nichts machst und einfach mal Kopf durchlüften und dich nicht auf die Arbeit zu konzentrieren. Das geht für dich.
Kein Problem. Also ich gucke keine E-Mails an, ich antworte auf nichts. Mache ich sehr gerne.
Was ist denn so der perfekte Urlaub für dich? Der perfekte Urlaubsort, was muss passieren? Wie schaltest du idealerweise ab?
Also es muss möglichst wenig passieren. Ich möchte am liebsten in der Region bleiben, wenn es geht. Nicht zu weit wegfahren und im Gras liegen, Bücher lesen und meinen beiden Hobbys vielleicht frönen, rudern und Gitarre spielen und sonst nicht viel tun.
Was spielst du denn auf der Gitarre? Also ist es jetzt klassische Gitarre? Ist es Songs nachspielen? Ist es eigene Songs komponieren? Was machst du mit der Gitarre?
Ich habe während Covid tatsächlich klassische Gitarre angefangen zu lernen und ich spiele auch Songs nach, aber ich mag es auch, klassische Stücke zu lernen. Also von der Musikrichtung mag ich da viel. Aber ich mag es, wenn die Finger lernen, plötzlich mehr zu können als vorher. Also ich mag dieses Lernen, das, was ich auch im Lernen in der Wissenschaft mag, mag ich auch auf diesem Instrument zu merken, dass ich bestimmte Griffe mit größerer Leichtigkeit greifen kann oder plötzlich, dass der Zeigefinger versteht, dass er ein bisschen weiter nach unten sich denken muss, um die Saite zu treffen. Solche kleinen Dinge mag ich wahnsinnig gerne.
Wenn man schon mit der Spruch beschäftigt ist, dann muss natürlich auch die Jugendsprache Platz finden.
Sass.
Du findest das hier für aus einer WTE Spielmordbrüche, und zwar overrated oder underrated.
Wild.
Heißt so ein Begriff, und Constanze muss da sagen, ob der Begriff lo positiv ist, also underrated, oder echt da überbewertet, also overrated. Spiel verstanden?
Macher.
Okay, da fangen wir mal mit dem echten Begriff an, und da das Rechtschreibung.
Beides. Also Rechtschreibung ist absolut überbewertet, wenn es um Normativität geht einfach. Aber er ist unterbewertet, wenn es darum geht, ein Sprachsystem besser zu verstehen im Hinblick auf die verschiedenen Informationen, die es bergen kann. Und dass Kinder, wenn sie diese Regelhaftigkeiten verstehen, dass sie dann tatsächlich es auch einfacher haben, sowohl mit der Rechtschreibung als auch mit dem Nachdenken über Sprache.
Der zweite Begriff wäre Poetry Slams.
Ich muss sagen, underrated ist, wenn ich es gut finde, overrated, underrated. Also Poetry Slam ist bestimmt was mehr gefördert werden sollte.
Sprechgesang und Rapmusik.
ist auch underrated. Also wo ich auch mir vorstellen kann und das tatsächlich auch in meinem Unterricht mit vorschlage, nicht wirklich produktiv aufnehmen, aber vorschlage, dass wenn man, wenn es um Lyrik geht, einfach Rap da dazugehört.
In Deutschland ist es ja aktuell immer wieder so ein ganz großes Thema, Gendern.
Darf ich jetzt noch gendern, wenn Sie hier sitzen eigentlich oder nicht? Ich mache das nie, aber Sie sind dermaßen dagegen, dass es mich fast schon reizt, es absichtlich zu machen. Also Sie haben gewettert gegen meine KollegInnen, Herr Merz. Warum?
Ja, weil ich einfach finde, es gibt Regeln, übrigens auch Regeln, die verbindlich festgelegt worden sind für die Verwendung der deutschen Sprache.
Sehr geehrter Präsident, liebe KollegInnen, das war gegendert. Ganz einfach eigentlich. Es tut nicht weh. Und ich mache das sogar im Alltag. Freiwillig. Klingt komisch, ist aber so.
Oder gendergerechte Sprache. Einmal ganz kurz, so kurz es geht, was denn die linguistische Sicht auf das Gendern? Ist es förderlich oder ist es eher hinderlich? Es gibt ja beide Camps, zumindest in der Politik. Was ist denn jetzt die wissenschaftliche Sicht darauf?
Also die Linguistik beschreibt es einfach. Die Linguistik verwendet es als eine neue Varietät, die in einem ganz bestimmten Kontext, sozialen Kontext wichtig geworden ist, seit den 80er Jahren, würde ich sagen, in Deutschland, mit dem großen I. Und seither gibt es eben viele, viele Variationen dazu. Und das kann man jetzt als eine Variation betrachten, die viel mit Gewöhnung auch zu tun hat. Also wenn Menschen das erste Mal so etwas hören wie ich gehe mit FreundInnen spazieren und dann eben diesen Trennung zwischen Freundinnen, FreundInnen, kann sich das ganz komisch anhören und irgendwie ganz schräg und ungewohnt. Und wenn man das aber viel gehört hat, kann es sich tatsächlich zu einer normalen, gewohnten Sprechweise und auch Hörweise entwickeln. Und in der geschriebenen Sprache genauso gibt es auch verschiedene Zeichen, Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt, unterschiedliche Formen, die man alle unterschiedlich bewerten kann, in unterschiedlichen Communities bestimmte Sachen heißen. Aber in Bezug auf das Lesen und Schreiben ist es eben ein Inventar mit einer Information, die jetzt hier noch hinzugefügt worden ist. Und es wird sich zeigen, ob es tragfähig ist, also ob die LeserInnen, eine bestimmte Form annehmen und die tatsächlich dann die gängige Form wird in der Sprache. Ja, also als Linguistin würde ich sagen, man kann sie beschreiben. Und als Person würde ich sagen, dass die gendergerechte Sprache absolut wichtig ist, um einfach bestimmte Verhältnisse deutlich zu machen, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse zu machen. Und das wird eben versucht durch sprachliche Varietäten.
Konstanze kennt aus Deutschland, an Heide doch studiert, und zwar zu Berlin und zu Osnabrück. Zwei Städte, die loben nicht gerade viel Gemeinsamkeiten haben, und sonst würde ich auch Schluss von ihm wissen, was dann die größten Unterschiede zwischen zwei Städten sind. Und der Bemol hat sich ein Gesprächsthema abgemacht, das ich so nie erwartet habe. Aber am besten lauscht er denke selber an.
Also ich habe sehr gerne in Berlin studiert an der Humboldt-Uni. Und Vorteile muss man vielleicht nicht nennen oder einfach ein tolles Studium mit tollen Lehrenden und tollen Kommilitonen. Nachteile sind möglicherweise, dass man vieles andere machen kann außer studieren, wenn das ein Nachteil ist. Nach Osnabrück bin ich gegangen wegen eines ganz bestimmten Graduiertenkollegs. Ich wollte mit ganz bestimmten Personen zusammenarbeiten und ich hatte das Glück, dass ich auch genommen worden bin in diesem Graduiertenkolleg vom Institut für Migrationsforschung. Und deswegen bin ich nach Osnabrück gegangen. Das ist definitiv kleiner gewesen und konzentrierter. Aber natürlich war ich auf der Ebene der Doktorarbeit auch an einem anderen Punkt an der Konzentration als am Anfang des Studiums.
Und wie kam es dann, dass du, ich glaube, das vorhin gesagt, vor 10 Jahren nach Luxemburg kamst? Und was war der Grund, dass du gesagt hast, 10 Jahre kann man hier schon bleiben?
Also ich habe mich in Luxemburg auf eine Stelle beworben, mit der Idee, dass wenn ich genommen werde, es tatsächlich einer der wenigen Orte ist, an denen ich Deutsch und Französisch gleichberechtigt machen kann in Bezug in diesem ganzen Mehrsprachigkeitsrahmen, den es in Luxemburg eben gibt. Und in Deutschland war es so, dass ich immer nicht ganz Romanistin gewesen bin, aber auch nicht ganz Germanistin, weil ich eben mit beiden Sprachen arbeite. Und in Luxemburg habe ich dadurch einfach meinen Platz gefunden, weil es diese Aufteilung so nicht gibt. Und dadurch, dass ich hier Kolleginnen gefunden habe, mit denen ich wirklich sehr gerne zusammenarbeite, Lehrende gefunden habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite und eine Infrastruktur mir aufgebaut habe, in der ich gerne forsche und glaube ich auch, dass meine Forschung so gut machen kann, wie ich sie kann, bin ich hier gerne 10 Jahre geblieben bisher und hoffe auch, dass ich noch weitere 10 Jahre hier bleibe.
Und wenn wir bei der Vergangenheit sind, was wolltest du damals werden, wenn du groß bist?
Also ich war etwas anderes, bevor ich Linguistin wurde. Ich bin Hutmacherin, eigentlich Ausgebildete. Ich bin in der Schule wollte ich, so um das Abitur herum, wollte ich nichts anderes als im Theater arbeiten und habe das damals auch schon gemacht, habe verschiedene Praktika gemacht und habe mich dann für eine Hutmacherausbildung, also Modistin, entschieden. Habe das auch eine Zeit lang gemacht, ungefähr 10 Jahre daran gearbeitet im Job und bin auch über diesen Job als Hutmacherin nach Berlin gekommen und habe dann gemerkt, dass ich noch mal was anderes machen möchte und habe dann angefangen zu studieren. Und während des Studiums habe ich gemerkt, dass mich Sprache interessiert, Sprachpolitik zuerst und dann eben auch Sprachstrukturen, sodass das dann so au fur et à mesure kam.
Was macht eine Hutmacherin? Tatsächlich wusste ich nicht, dass der Beruf noch existiert. Was machen Hutmacher?
Hüte. Aus Stroh, aus Filz, aus Stoff, alles Mögliche für Fashion-Shows, für Hochzeiten, für Theater.
Und du hast gesagt, du hast das auch einige Zeit gemacht. Hast du immer noch Momente, wo du sagst, jetzt habe ich Lust, quasi einen Hut zu machen? Oder es gibt ja auch diese Cosplay-Szene, wo du sagst, oder Kostüme für andere Leute machen oder für die Theaterszene. Oder ist es mittlerweile so, dass du denkst, oh Leute, ich bin froh, dass ich jetzt Linguistin bin, weil ich habe gar keinen Bock mehr drauf.
Also ich habe einen Teil meiner Werkstatt tatsächlich immer noch und ich mache ab und zu auch noch einen Hut, aber eigentlich nur für mich.
Jetzt ist ganz dumme Frage, weil ich mir noch nie die Frage gestellt habe, wie macht man einen Hut?
Also wir könnten noch einen Podcast machen zum Hüte machen, wenn du möchtest. Ein bisschen mein altes Leben. Man macht einen Hut. Also man macht Hüte normalerweise aus Filz, das ist so das typischste Material und Filz formt sich, wenn man es mit Hitze und Wasserdampf, und wenn man feuchten Filz mit dem Bügeleisen zum Beispiel bearbeitet, dann kann man den formen. Das heißt, so macht man die Hüte.
Okay, krass. Ich bewundere Leute, die sich für unkonventionell wehren, desiderieren, extrem. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das enorm viel Überwindung kostet. Vom gelehrten Handwerk an Kantheitstraum, ob ich mal fortzugehen, an sich zu desiderieren, oder aber an Forschung zu gehen. Ich frage mich, wie das wohl der Moment für die Konstanze war.
Na, so ein Leben ist ja nicht wie eine Scheibe und dann noch eine Scheibe, sondern es ist ja was doch Kontinuierliches. Das heißt, meine Hutmacher-Biografie und meine jetzt eine Linguistin-Biografie, die gehören schon auch zusammen. Das sind zwar ziemlich ähnliche Tätigkeiten, die ich damals gemacht habe und heute gemacht habe. Und das, was womit ich mich beschäftige, es hat sich wirklich, wirklich total verändert. Aber es ist kein richtiger Bruch gewesen, sondern es war eher diese Idee, ich habe was Handwerkliches gemacht und mich hat auch das Handwerk interessiert in der Art, wie kann ich eine Gestalt, also eine Hutgestalt, die entweder jemand, die jemand von mir möchte, also entweder ein Kostümbildner, Kostümbildnerin oder eine Person, die sich einen Hut wünscht von mir, und ich versuche das zu machen. Ich muss mich also mit dem Filz, mit dem Stroh beschäftigen und dieses Material der Idee entsprechend formen, und diese Auseinandersetzung mit dem Material habe ich sehr gerne gemacht über viele Jahre und wollte aber dann gerade mit dieser Auseinandersetzung für Theater zu arbeiten, hatte ich Lust noch zu gucken, könnte ich vielleicht auch selber Ideen geben, also Ideengeberin sein, nicht nur Ausführende. Und das hat mich dazu bewogen, in Berlin dann zu studieren. Ich habe Kulturwissenschaften und Romanistik studiert, das heißt auch das Studium war noch stärker Theater, Mode, Gender-Theorie geprägt. Und Linguistik war ein Teil eben im Romanistikstudium. aber war nur ein Teil des Ganzen. Und dann während des Studiums hat mich Linguistik und Sprache immer mehr beschäftigt, durch alle anderen Bereiche auch hindurch, was dann eben dazu geführt hat, dass mich irgendwann die Schriftsprache beschäftigt, durch einen Auslandsaufenthalt in Frankreich. Und ja, und so bin ich dann immer mehr Linguistin geworden. Aber es ist nicht ein Block, den man von einem anderen Block komplett trennen kann.
Kommen wir zurück bei Linguistik. Aber im Viergespräch mit Constanze haben wir zusammen noch Plötzebäusch geschwärt und das kommt hart akzentfrei. Dun hat mal ein paar von seinen Übungen gewesen, die hat er seinen Forschungen zum Französischen mit der Schulklasse gemacht und auch da muss ich sagen, Ampack, kein Akzent. An Deutsch, ich meine, der hört es. Du fragst mich, wie ist das eigentlich an der Linguistik, wenn ihn ein neuer Spruch lehrt? Gehört ihn akzentfrei schwätzen dort zum guten Ton oder ist das einfach ein Talent?
Das ist einfach eine Gabe. Also Akzent ist für mich das Einfachste, was es gibt in einer Sprache. Ich lerne eine neue Sprache und ich kann viel nicht. Die Syntax nicht, ich kann keine Wörter, den Akzent kriege ich hin. Das ist anders als bei vielen anderen. Das ist wie so eine, ich bin eine Nachahmerin, und es gibt tatsächlich verschiedene Typen. Und Akzent ist das, was mir am allerwenigsten Arbeit macht im Sprachenlernen. Es hat nichts mit Ethos zu tun. Ich mag Akzente. Ich kenne die Schwierigkeit, sich Akzente abzutrainieren. Ich habe das als Kind gemacht, auch in Bezug auf mir Dialekte abzutrainieren, bis dahin, dass ich jetzt auch keinen deutschen Akzent mehr kann. Außer wenn ich wohin gehe, spreche ich natürlich auch sofort wieder wie die Leute, einfach weil ich diesen Akzent hier annehme. So ähnlich wie ich eben luxemburgisch, wie du sagst, relativ akzentfrei spreche. Aber das heißt nicht, dass ich die Sprachen super kann. Aber ich spreche die Akzente, kriege ich ganz gut hin.
Ein letztes Frage hatte ich aber noch. Als Spruch ist es bekannterweise andauernd umentwickeln. Es gibt Wörter, die als Großeltern nutzen, die wir noch nie hören, und gleichzeitig benutzen wir Begriffe auf Wörter, wo es Eltern als ja nur komisch gucken aufholen. Was heißt das eigentlich? Weil aber auffällt, immens viel von diesen Wörtern kommen von Memes. Und die haben also Spruchgebrauch nicht nur am Lützebäuschen, sondern auf der ganzen Welt verändert. Je nach Meme können wir so in was das geht, was Pointe ist, was der Witz ist, obwohl Caption an einer Spruch ist, die mir nie gelehrt haben. Dafür Constanze noch immer ganz zum Schluss. Wie haben Memes als Spruchgebrauch verändert?
Also die Verbindung zwischen Sprache und Schrift, zwischen Bild und Schrift gibt es, glaube ich, so lange, seit es Schrift gibt. Und wenn man sich die mittelalterlichen Schriften anguckt, sind die auch immer eine Verbindung zwischen geschriebener und Geschrift und geschriebener Sprache und Bildern. Also diese Form ist, glaube ich, absolut nichts Neues. Nur, dass es neue Formen gibt, neue Tempi gibt. Also Mimes sind ja was sehr Schnelllebiges ist. Das ist bei mittelalterlichen Schriftlichkeiten ein bisschen weniger der Fall. Aber eigentlich sind es so eine Art Überschriften und Bild. Also eine Form, diese Korrespondenzen gibt es, glaube ich, seit es Schrift gibt.
Wir sind am Schluss von unserer Episode gekommen. Ich hoffe, ihr schütze genauso viel Gefallen wie mir. Merci dem Constanze. Ich meine, wir haben viel gesehen von Memes über Hit, über Linguistik, war alles mal dabei. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn ganz gerne, gebt ihm überall 5 Sternen, erweist ihn eurer Familie und eurer Freunde. Bis die nächste Woche. Bis dann. Tschüss.